Ihr hört immer noch das Lokalmagazin live auf der 96.6 und wir begrüßen jetzt ganz herzlich hier im Studio unseren Gast. Harald Weiß ist da, ausgewiesener Biene-Maja-Experte. Wir haben ja hier gerade Karel Gott gehört und das Nicht-Original-Lied aus der Serie, wie er hier gleich erkannt hat, aber nicht nur er, sondern auch die Sophia. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Wie sind Sie denn zum ersten Mal mit Biene Maja in Kontakt gekommen? Übers Fernsehen oder übers Buch, worüber jetzt Ihre Dissertation ging?
Übers Fernsehen, übers Buch, da müsste ich dann schon ein paar Takte älter sein. Es gibt so Generationen, Jahrgänge, die sind mit dem Buch noch groß geworden, aber das ist dann eher meine Großelterngeneration, die irgendwie halt nicht mehr lebt, sondern ich bin mit der Zeichentrickserie groß geworden. War 10 Jahre, als die Erstausstrahlung kam. Sprich, ich habe die Erstausstrahlung noch miterlebt und das in einem Alter, wo man, glaube ich, noch sehr von allem Einflüssen dann geprägt wird. Deswegen hat sich, glaube ich, die Zeichentrickserie tief in mein Inneres eingefressen.
Und da war die Maja gleich eine Heldin dann, oder wie war das so diese ersten Erinnerungen an die Maja?
Das kann ich gar nicht mehr sagen, weil das hat sich eher in mein Unterbewusstsein dann eingegraben. Und da war es auch lange verborgen, aber im Unterbewussten ist es halt irgendwie sehr, sag ich jetzt mal, wirkmächtig. Deswegen weiß ich nicht mehr, ob das eine Heldin war oder ob dann der Willi wichtiger war, das kann ich nicht mehr sagen, aber so einfach in meinem Inneren irgendwie drin.
Und dann gab es irgendwann eine Zeit in Ihrem Leben, wo Sie es auch beruflich quasi dann nutzen konnten.
Ja, das war aber dann viele Jahrzehnte später. Deswegen sage ich, das ist irgendwie im Unterbewussten drin gewesen. Das war nicht präsent, sondern es war in meinem Unterbewussten. Das war einer von mehreren Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich dann mich intensiver nicht nur mit dem Buch, sondern mit anderen medialen Produkten zur Biene Maja dann beschäftigt habe. Das ist letztlich die Vorgeschichte ist vielleicht seit 12 Jahre her, vielleicht so Jahrtausendwende ungefähr war das, dass ich eine Werkausgabe des Autors der Biene Maja, Waldemar Bonzels, im modernen Antiquariat gekauft habe, also noch zu D-Mark-Preisen. Deswegen muss es vor der Jahrtausendwende gewesen sein, hat, glaube ich, 58 € gekostet, die Werkausgabe. Und da ist eben auch die Biene Maja gewesen. Dass ich die gekauft habe, hing damit zusammen, dass ich wusste, wer der Autor der Biene Maja ist. Das wissen ja viele nicht, die Zeichentrickserie gesehen haben. Die wissen nur Biene Maja und denken vielleicht, Karel Gott hätte das geschrieben. Das ist aber nicht. Ich wusste, wegen Waldemar Bonzels war. Ich habe dann die Werkausgabe Modern Antiquariat gesehen. Und habe gedacht, ah ja, hier, das kaufst du mal. Habe es dann durchgelesen und fand spannenderweise andere Bücher von Waldemar Bonzels, dem Autor, eigentlich spannender, hat mich mehr bewegt als die Biene Maja. Also das war mal so der Anfang.
Was gibt's von dem sonst noch so?
Also es gibt mal noch eine Fortsetzung, die heißt Himmelsvolk, wobei da könnte man vermuten, Fortsetzung, da spielt auch die Biene Maja eine große Rolle. Die Biene Maja taucht aber gar nicht mehr auf, sie wird nur noch erwähnt, sondern eine andere Figur aus dem Biene Maja ist da mehr präsent. Das ist der Blumenelf, den kennt man oft auch nicht, das ist die einzige märchenhafte Figur in der Biene Maja. Der taucht halt auf und spielt da eine wichtige Rolle. Ansonsten geht es da einfach nur um Tiere, verschiedene Tiere, auch Pflanzen, die ihre besonderen Erlebnisse erzählen. Doch, es ist insofern eine Fortsetzung von der Biene Maja, weil der Blumenelf in der Biene Maja verschwindet eigentlich und uns auf, also sich einfach sich in Tautropfen auflöst oder Nebel auflöst, und dieses in Nebel auflösen wird da aufgegriffen in Himmelsvolk, dass der quasi der Blumenelf irgendwie an die Erde gebunden ist und irgendwie nach einer Erlösung suchen muss. Wie kann er wieder von dieser Bindung an die Erde gelöst werden? Und eigentlich dann irgendwie ein bisschen abgedreht, wenn man Bonzels kennt, aber dann wieder verständlich, ist die Lösung darin, dass da was, ein christliches Motiv dann irgendwie auf einmal stark reinkommt. Nämlich, es heißt dann, der Blumenelf wurde an die Erde gebunden durch die Liebe, also die Liebe, die Biene Maja irgendwie zu allen Lebewesen hat. Dadurch wurde er dann an die Erde gebunden. Er kann nur durch eine größere Liebe dann von diesem Gebundensein an die Erde erlöst werden. Diese größere Liebe, wird er formuliert, ist die Liebe, die christliche Nächstenliebe, die durch Jesus auf die Welt gekommen ist. Also das erwartet man nicht unbedingt von Bonzels. Wenn man aber seine Biografie ein bisschen kennt, versteht man dann das schon eher. Also das ist noch ein älteres Buch gewesen.
Was war denn er so für ein Typ? War der stramm pietistisch auch, oder?
Er ist sicher stramm pietistisch erzogen worden. Sein Vater hat in den Bodelschwingschen Anstalten gearbeitet als Zahnarzt. Da war der Waldemar Bonsels aber schon Jugendlicher. Das heißt, seine Kindheitsjahre wurde wahrscheinlich von seiner Mutter auch religiös, pietistisch, weiß nicht genau, erzogen. Und als dann die pietistische Richtung, bodelschwingische Art, ist dann nicht der Pietismus, den man jetzt hier in Baden-Württemberg hat, da war er schon ein bisschen älter, aber fraglos hat er eine christliche Erziehung genossen und war ja auch in Indien im Auftrag der Basler Mission knapp ein halbes Jahr. Also insofern ist einmal eine christliche Sozialisation durch das Elternhaus da und er hat auch für eine Mission auch gearbeitet, wobei er dann nicht als Missionar tätig war, sondern als Kaufmann.
Und wie ist er dann zur Schriftstellerei gekommen?
Er hat schon als Kind gerne geschrieben und hat dann das, also er hat als Kind schon geschrieben. Sein erstes Buch heißt Chateau Carbot oder die erste Erzählung. Das ist irgendwie eine Schlossgeschichte, wurde aber nie ediert. Da war er noch ein Jugendlicher, ich weiß nicht, wie alt er da war, wurde nie ediert. In seinem Nachlass findet man das Büchlein und hat dann intensiv angefangen zu schreiben, als er von Indien zurückkam und sich dann in München niedergelassen hat. Und dann mit Freunden zusammen auch einen Verlag gegründet hat. Und es war so eine Geschichte, Leute, junge Menschen, die gerne schreiben wollen, versuchen irgendwie ihr eigenes Geschriebenes auch unter die Leute zu bringen, gründen einen Verlag. Und da hat er angefangen, dann also viel zu schreiben und war da, glaube ich, auch ziemlich, hatte so ein gutes Netzwerk auch aufgebaut, wusste also, an wen er seine Texte schicken muss, an welche anderen Schriftsteller, an welche anderen Verlage und hat dann durch dieses gute Netzwerk auch das hingekriegt, dass in seinem eigenen Verlag andere Autoren, junge Autoren, die dann später berühmt geworden sind, Lesungen abgehalten haben in seinem eigenen Verlag. Er hat diesen Verlag mit Freunden gegründet, dass dann diese später berühmte Autoren da auch etwas verlegt haben oder dass das verlegt wurde in diesem Verlag. Ja, so ging das dann und irgendwann hat er dann irgendwie halt einen Durchbruch geschafft mit seiner Biene Maya.
Aber durchaus ein Wagnis, so Anfang des 20. Jahrhunderts sich selbstständig zu machen mit irgendwelchen Märchen oder mit Geschichten als Schriftsteller, oder?
Das war sicher gewissermaßen gewagt, aber das war, glaube ich, nichts Ungewöhnliches für die Zeit. Also jetzt auch München, kurz nach der Jahrhundertwende, 1904 hat es dann angefangen, war eh so eine Zeit, wo dann Künstler, also jetzt Schriftsteller oder auch Tänzer, Tänzerinnen und sowas, alles Mögliche neu probiert haben und gewagt haben. Vielleicht ein Wagnis, sicher, aber ich meine, der Bonsels hatte dadurch, dass er auch eine kaufmännische Ausbildung hatte, doch so ein bisschen, glaube ich mal, das Gespür dafür, was kann ich machen, ohne da alles in den Sand zu setzen. Und einer seiner Freunde, der mit dem Verlag dabei drin war, das war der Bernd Isemann, dessen Vater war in Elsass, Colmar, glaube ich, auch ein Beamter, der ganz gut verdient hat. Sprich, da war dann von der Seite schon mal gewisser finanzieller Rückhalt da, falls dann irgendwie etwas schiefgehen sollte.
Das Familienvermögen zu verjubeln. Was für ein Netzwerk hatten die da? Sie haben gemeint, da wäre ein Netzwerk schon vorhanden gewesen. Woher kam das und was für eins war das?
Also das Netzwerk haben sich zum Teil aufgebaut und es war auch so, dass der Bonsels, als er noch nicht bevor nach Indien gegangen ist, hatte schon ein bisschen geschrieben und hat dann seine Schriftsteller und Versuche an allen möglichen damals bekannten Autoren dann geschickt, ich weiß es nicht, die Namen kennt man heute, außer, also wenn man nicht gerade Literaturwissenschaftler ist, nicht mehr. Und hat dann zum Teil dadurch, dass er da die Texte dorthin geschrieben hat und dann wieder positive oder auch negative Antwort bekommen hat, auf jeden Fall eine Antwort bekommen hat, schon seinen Namen mal ein bisschen dann im deutschen Schriftstellerwesen untergebracht. Und das hat er einfach dann in München noch ausgebaut. Also bedeutet das, da in diesem Verlag, der hieß E.W. Bonsels, Ernst Waldemar Bonsels, Verlag und Co. Autoren hatte, wie die dort gelesen haben im Verlag, wie Thomas Mann, Heinrich Mann, Werfel, glaube ich, war, und ich weiß nicht, ob es Werfel war, und insofern mit Thomas und Heinrich Mann schon berühmte Leute. Mit dem Heinrich Mann war er zum Beispiel auch im Urlaub mal am Lago Maggiore. Also insofern, und mit dem hat er auch eine ganz gute Freundschaft ein paar Jahre lang gehabt, eine bestimmte Zeit lang, konnte er wirklich da ein gutes Netzwerk aufbauen. Ich glaube, er war halt auch jemand, der auf andere Menschen zugehen konnte und die auch für sich gewinnen konnte.
Und dann hat er irgendwann den Durchbruch gehabt mit der Biene Maya. Wie hat er darauf hingearbeitet oder war das damals sofort ein Erfolg auch?
Das war nicht sofort ein Erfolg. 1912 ist er erschienen erstmals. Der Erfolg hat sich erst gegen Ende des Ersten Weltkriegs abgezeichnet. Warum, ist immer nicht so ganz klar. Also es gibt verschiedene Legenden. Ob diese Legenden zutreffen, weiß ich nicht so genau. Fakt ist auf jeden Fall, dass Ende des Ersten Weltkriegs die Auflagenzahlen stark in die Höhe gegangen sind. Also ich glaube dann zwischen 1912 und 1915, 16 gab es vielleicht dann 10 Auflagen und dann auf einmal 1917 gab es 50 Auflagen. Also enormes Wachstum 1917, 1918 und mit dem Ergebnis, dass der Wachstum so groß war, dass das Buch so viel Geld abgeworfen hat, dass es sich 1918 dann ein ganz hübsches Haus am Starnberger See kaufen konnte.
Auch damals schon die bevorzugte Gegend.
Nicht ganz so wie heute, das hat sich erst später dann so herausentwickelt. Ich würde vermuten, dass wenn das damals schon so beliebt gewesen wäre wie heute, hätte es vielleicht nicht kaufen können. Also es war damals nicht so beliebt wie dann jetzt heute.
Sie sagen, es gibt, man kann es sich schwer erklären, hat da auch irgendein anderer Verlag, ist da mit PR damals, war er wahrscheinlich auch anders als heute.
Das war sicher anders als heute, der Verlag, in dem das erschienen ist, war Schuster und Löffler in Berlin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er mehr Werbung gemacht hat als andere. Er wurde halt annonciert im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, das war damals das Publikationsorgan für Neuerscheinungen. Ob darüber hinaus Werbung gemacht wurde, weiß ich nicht so genau. Aber der Schuster und Löffler Verlag war nicht der größte, aber auch nicht der kleinste. Es war aber auch kein Selbstverlag. Insofern haben die schon die normale Werbemaßnahmen da ablaufen lassen. Und die Frage ist, wie kam dieser Erfolg? Also eine Legende ist zum Beispiel, dass sein Elternhaus Beziehungen zum Kaiserhaus gehabt haben soll. Gibt es aber jetzt keine Belege dafür. Ich habe da nur eine Vermutung, die ist aber auch nicht belegt. Wenn dem so wäre, wenn es diese Verbindung gegeben haben soll, dann möglicherweise über die Bodelschwingischen Anstalten in Bethel. Also Waldemar Bonzens Vater war dort Zahnarzt und der Friedrich von Bodelschwing, der Leiter der Bethelschen Anstalten, der hatte wieder Kontakt zum Kaiser. Also so wäre das rein theoretisch möglich, aber gibt es keinen Beleg dafür.
Und was hat den Leuten dann so gefallen an der Biene Maya? Sie können es ja jetzt auch aus der Rückschau, aus Ihrer Dissertation und aus der eigenen Lektüre nochmal anders erklären, vielleicht.
Das sind verschiedene Elemente. Ich glaube, jedes Buch, das den breiten Leserkreis anspricht, hat viele Facetten. Es ist nicht nur eine Facette, sondern es sind verschiedene Facetten, die dann da eben, da alle Menschen verschieden sind, dann diese verschiedenen Menschen auf diese verschiedenen Eigenarten dann auch ansprechen kann. Es spricht Kinder und Erwachsene an. Es ist ein Buch einer Person, einer Figur, gar eine Person, eine Figur, die auf der Suche ist nach ihrem Wesen, was sie bestimmt, was sie für wichtig ist im Leben. Es geht ja jedem Menschen, nicht jedem, aber vielen Menschen auch so, dass sie überlegen, ja, was entspricht mir eigentlich? Was ist mein Lebensweg? Was ist meine Bestimmung? Um das geht es ein bisschen. Das ist eine Entwicklungsgeschichte. Das ist aber auch eine Geschichte des Ausbrechens aus gewohnten Verhältnissen. Das wünschen sich auch viele. Das ist die Suche nach Geborgenheit. Wo finde ich Geborgenheit? Wo finde ich eine Gemeinschaft, wo ich reinpasse? Dann ist es auch eine gewisse Spannung, eine Dramaturgie. Auch das liest man gerne. Also wo keine Spannung im Text ist, in einem Buch ist, das liest man auch nicht so gerne. Dann werden existenzielle Fragen behandelt, also einmal diese Geschichte, was ist mein Lebensziel eigentlich, was entspricht mir, aber die Frage auch nach Sterben, Tod, was kommt möglicherweise nach dem Tod, das sind alles so Themen, die in diesem Buch behandelt werden. Und ich habe jetzt vor allem Sachen angesprochen, die Erwachsene ansprechen. Damit ist auch schon deutlich geworden, dass es nicht ein Kinderbuch, nur ein Kinderbuch ist, für das es dann ausgegeben wird zum Teil, sondern wirklich auch für Erwachsene. Und die Sachen, die die Kinder ansprechen, sind andere Sachen, die habe ich jetzt gar nicht genannt. Aber es ist wirklich so, es hat Elemente, die Erwachsene ansprechen. Es hat auch Elemente, die Kinder ansprechen. Also zum Beispiel für Kinder wäre, dass es sich einfach eine junge Biene ist. Also sprich äquivalent ein Kind, ein junges Mädchen, vor allem weil es eine Biene ist, eben weiblich. Insofern ist auch die Hauptfigur ein Kind. Insofern auch Identifikationsmöglichkeit für Kinder.
Und die verstehen das auch, diese anderen Ebenen, wenn Kinder das lesen? Oder ist es ein bisschen wie bei Simpsons im Vergleich, wo es auch Kinder und Erwachsene verschiedene Anknüpfungspunkte haben?
Die verstehen das sicher nicht. Ich glaube nicht, dass die Kinder das verstehen. Macht aber nichts, weil dann andere Elemente des Buches für die Kinder ansprechend wirken und ansprechend sind. Das heißt, für jedes Klientel, für jede Leserschaft, auch was das Alter angeht, was die Interessen angeht, sind es verschiedene Elemente, worauf dann der Leser dann anspricht. Also sprich, die Kinder sprechen auf was anderes an als die Erwachsenen, aber das Buch enthält halt sowohl Ansprechendes für Erwachsene als auch für Kinder.
Und das hat er so auch bewusst geschrieben?
Ja, das mit dem bewusst Schreiben ist so eine Frage. Ihn kann man nicht mehr fragen, muss man jeden Autor fragen. Ich vermute mal, dass fast kein Autor, das so bewusst schreibt, sondern das kommt halt mehr oder weniger. Das ist auch ein kreativer Prozess. Ich denke, die Schreiberei ist ein kreativer Prozess, wo verschiedene Elemente dann einfließen. Zum Teil überlegt man sich beim zweiten Mal drüber gehen, über einen Text, den man geschrieben hat, schon, wie kann man das ein oder andere anders machen. Aber meistens ist doch etwas, man ist im Fluss beim Schreiben und dann ergibt sich etwas. Und das ist nicht unbedingt so konstruiert, wobei das von Schriftsteller zu Schriftsteller sicher verschieden, wie konstruiert etwas, wie bewusst ist etwas mit reingenommen oder auch nicht.
Dass man zwei Zielgruppen oder so schon im Hinterkopf mit sich trägt,
Stelle ich mir auch schwierig vor, ich glaube, so ist es auch nicht.
Wir hören mal wieder Musik aus der Fernsehserie. Karel Svoboda war ja da einer der Komponisten. Und was haben wir da alles nochmal? Hier Flieg Maja vielleicht. Flieg Maja von Karel Svoboda aus der gleichnamigen Serie. Die Biene Maja, der ausgewiesene Experte Harald Weiß, ist heute bei uns zu Gast anlässlich dem 100-jährigen Jubiläum des Buches, das herausgekommen ist 1912. Wie hat es dann eigentlich funktioniert, dass Sie jetzt über 12 Jahre sich mit der Biene Maja auch beruflich beschäftigen konnten und Ihre Dissertation über die Maja schreiben konnten?
Ich glaube, ich habe mich noch nicht, also es sind nicht 12 Jahre, die ich mich mit der Biene Maja beschäftigt habe, sondern
Sie haben es vor 12 Jahren gefunden.
Ja, ich habe vor 12 Jahren ungefähr gefunden und dann war, das hatte ich auch gesagt, dass unter den Werken von Waldemar Bonzens die Biene Maja nicht das war, das mich dann am meisten interessiert hat, sondern andere Sachen fand ich dann spannender als das Buch, die Biene Maja und ihre Abenteuer. Das hat sich übrigens dann später, dann, als ich mich dann intensiv und wissenschaftlich mit beschäftigt habe, wieder ein bisschen geändert. Aber auf jeden Fall war es dann so, nachdem ich dann die Werkausgabe durchgelesen habe von Waldemar Bonzels, fand ich interessant, ich würde mal etwas mehr über diesen Autor wissen wollen. Und was macht man? Man guckt, ob es eine Biografie gibt. Es gibt keine Biografie. In dieser Werkausgabe gibt es einen etwa 50-seitigen biografischen Aufsatz. Das ist aber auch das Umfassendste, was es bislang an Biografischen zu diesem Autor Waldemar Bonzels gibt. Das hat mich nicht befriedigt. Ich wollte eben mehr wissen. Ich habe dann herausgefunden, dass vom Autor ein umfangreicher Nachlass in München liegt, in einem Archiv, und bin da mal hingefahren und bin da immer häufiger hingefahren, weil ich das spannend finde. Es war ein bisschen schwierig und aufwendig von Tübingen nach München fahren, wenn man das so hobbymäßig macht und immer selber bezahlen muss, aber ich fand das spannend, weil man dann wirklich in Originaldokumenten dann lesen kann. Man kann dann eintauchen, so ging es mir auch in eine ganz andere Zeit, in eine ganz andere Welt, in andere Vorstellungsbereiche. Habe dann Briefe gelesen, habe andere Dokumente gelesen und fand das äußerst spannend und habe dann eigentlich zunächst mal den Plan gehabt, da müsste man eigentlich dann vielleicht einen biografischen Film über den Autor machen, weil ich sonst auch Filme mache. Und habe dann auch angefangen, Interviews zu führen mit Personen, die den Waldemar Bonzens noch persönlich gekannt haben. Und im Verlauf dieser Interviews, dieser Arbeit an diesem Film, der eigentlich zunächst mal, da hatte ich kein Exposé geschrieben und hat auch nicht irgendwie eine Fernsehanstalt gefragt, ob die Interesse haben, so einen Film, sondern ich hatte gedacht, okay, das dauert relativ lange, bis eine Fernsehanstalt zum Beispiel darauf anspringt, ja, das würde uns interessieren, wir würden da mitmachen. So lange wollte ich nicht warten, weil ich gedacht habe, die Menschen, die Waldemar Bonzens noch gekannt haben, die sind bis dahin vielleicht schon gestorben. Deswegen habe ich gedacht, jetzt mache ich erstmal die Interviews, und während dieser Interviews habe ich dann auch gedacht, ich wollte eigentlich schon immer mal promovieren, vielleicht lässt sich hier irgendwas auch mit einer Finanzierung arrangieren, weil das mit dem Promovieren ist halt so, ich muss halt eine Finanzierung haben. Ich muss eine Finanzierung haben, weil von Wasser und Brot allein kann man halt nicht leben. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit der Waldemar Bonzels Stiftung. Die Waldemar Bonzels Stiftung wurde von der letzten Frau von Waldemar Bonzels, Rosemarie Bonzels, gegründet in den 70er Jahren. Vermutlich deswegen, weil durch die Zeichentrickserie sehr viel Geld auf einmal auf sie zukam. Was macht man mit diesem Geld? Ich vermute, ihr damaliger Rechtsanwalt hat sie beraten, am besten wir gründen eine Stiftung, da kann man das mit dem Geld irgendwie am besten verkutteln. Mit dieser Waldemar Bonzels Stiftung wusste ich, dass es die gibt, habe ich da mal Kontakt aufgenommen. Ich kann auch sein, dass ich bei denen gefragt habe, wo ist denn der Nachlass von Waldemar Bonzels? Die haben gesagt, ja, in dieser Münchner Archiv. Und dann habe ich da nochmal nachgefragt, wäre es denn eigentlich möglich, dass ich ein Stipendium von der Promotion bekomme? Und da war gerade ein Wechsel in der Leitung dieses Jahr. Okay, jetzt waren Sie mal jetzt mit dem neuen Leiter. Und habe ich dann Kontakt aufgenommen und habe dann das beantragt und habe mir dann auch ein Thema überlegt aus dem Bereich Waldemar Bonzels. Das Letzte, was ich da studiert hatte, war Medienwissenschaft. Deswegen war auch natürlich die Überlegung, es sollte irgendetwas Medienwissenschaftliches sein. Obwohl ich ja gesagt habe, habe schon über einen biografischen Film gearbeitet, hat mit der Biografie geliebäugelt, aber die Biografie im Bereich Medienwissenschaft ging halt nicht. Deswegen, okay, was kann ich Medienwissenschaftliches nehmen? Und kam ich auf die Biene Maja. Weil da kam das so raus aus der Kindheit, Biene Maja habe ich da gesehen. Deswegen, Biene Maja, habe dann nicht so lange ein bisschen recherchiert, gibt es überhaupt was zu Biene Maja, medienwissenschaftlichen Arbeiten zu Biene Maja, und war dann positiv erstaunt, dass es fast gar nichts gibt. Die Biene Maja kennt jeder, die Zeichentrickserie kennt jeder, aber wissenschaftlich analysiert, bearbeitet wurde dieser Themenkomplex fast überhaupt nicht. So kam ich dann drauf, okay, Thema, medienwissenschaftliches Thema Biene Maja, Finanzierung beantragt für die Promotion bei der Waldemar Bonzels Stiftung. Professor hier in Tübingen gefragt und alles hat dann so geklappt. So kam das dann zu dem Promotionsthema Biene Maja.
Und dass das jetzt zum 100-jährigen Erscheinungstag des Buches auch funktioniert hat, das war so nicht geplant?
Das war so nicht geplant. Das war überhaupt nicht geplant. Das war reiner Zufall. Dazu bin ich auch zu wenig Werber, zu wenig PR-Mensch. Hätte ich das vielleicht so geplant? Nee, das war wirklich Zufall. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe auch erst dann, während ich dann dieses Thema dann gefunden habe, erst festgestellt, dass dieses Buch ja 1912 dann entstanden ist. Und es kann auch sein, dass ich da auch noch nicht gleich so weit war, dass ich dann gedacht habe, okay, das kommt dann mit dem Jubiläum hin. Ich glaube nicht, weil ich 2008 angefangen habe, dann war das noch ein paar Jahre hin. Und das Buch, also meine Diss hätte auch 2011 schon erscheinen können. Der Verlag hatte alle Unterlagen. Ich vermute auch, der Verlag hat es ein bisschen rausgezögert, damit es rechtzeitig zum Jubiläum dann rauskommt, das Werk.
3 Jahre haben Sie da geforscht und ganz viel gesehen, alle Folgen?
Ich habe alle Folgen gesehen. Ich habe letztlich auch eigentlich gar keine 3 Jahre geforscht, weil ich hatte nur eine Finanzierung für 2 Jahre. Das wurde leider nur um einen Monat und nicht länger verlängert. Also 25 Monate wurde ich finanziert und es war für mich klar, ich muss in diesen 25 Monaten fertig werden, weil wenn das Geld alle ist, muss ich gucken, wo ich sonst irgendwie Geld herkriege. Deswegen war es klar, ich muss in 25 Monaten fertig sein. Und ich war auch so weit fertig, dass ich die erste Fassung so weit fertig hatte, dass ich dann andere Sachen wieder machen konnte, um zu Geld zu kommen, um Geld zu verdienen. Dass es dann bis zur Veröffentlichung noch eine Weile gedauert hat, das ist einfach so, auch wenn man eine Doktorarbeit abgibt, bis die dann begutachtet wird und so weiter, das zieht sich alles etwas hin. Aber man hat eben dann selber doch den Freiraum, die Zeit, doch etwas anderes zu machen, in meinem Fall, um dann Geld zu verdienen.
Man darf den Titel dann auch schon führen?
Nein, man darf den Titel noch nicht führen. Der Titel, das ist, den darf man erst führen, wenn das Werk dann publiziert ist. Und wenn man dann die publizierten Werke dann, ein paar Exemplare dann abgibt, in der Universität, in der Fakultät, und erst dann bekommt man dann ein paar Tage später, bekommt man dann die Urkunde ausgehändigt, erst dann darf man den Titel dann führen. Also ein langer Weg.
Wie haben Sie das denn aufgebaut, strukturiert, die Dissertation, nach welchen Gesichtspunkten oder Schwerpunkten?
Ich habe zunächst mir einen theoretischen Ansatz überlegt, wie ich denn diese Arbeit angehe, beziehungsweise habe mir jetzt überlegt, was mache ich eigentlich? Biene Maja als Thema, kann man ja viel damit machen. die Überlegung war dann, ich mache einen Medienvergleich und nicht einen Medienvergleich, sondern einen Medienproduktvergleich. Ich habe verschiedene Medienprodukte, als da wären zum Beispiel das Buch von 1912, die Zeichentrickserie, dann gibt es diverse Hörspiele, Hörbücher und dann gibt es eine erste Verfilmung von 1926. Das war mal die Überlegung, okay, ich habe verschiedene Medienprodukte, die ich vergleichen will. Dann war die Überlegung, wie kann ich die vergleichen, mit welchem theoretischen Ansatz. Der theoretische Ansatz war dann die Erzähltheorie, eine Theorie oder ein Analyseinstrumentarium, das in der Literaturwissenschaft etabliert wurde, das aber seit einigen Jahren nicht nur zur Analyse von Literatur benutzt wird, sondern von verschiedenen Medienprodukten. Habe mich damit beschäftigt, habe da festgestellt, das ist wirklich ein guter Ansatz. Aber anhand dieses Analyseinstrumentariums, das ich zum Teil ein bisschen adaptieren musste oder adaptiert habe, habe ich dann die verschiedenen Medienprodukte analysiert, verglichen.
Und da ist rausgekommen?
Dabei ist vieles rausgekommen. Das ist gerade vielleicht ein bisschen das Problem. Das sind viele Sachen, viele Einzelergebnisse rausgekommen. Einzelergebnisse bezüglich der Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Medienprodukten, zum Beispiel zwischen dem Buch und der Zeichentrickserie, sind aber auch Ergebnisse rausgekommen bezüglich dieser Theorie, dieser Erzähltheorie, dieser medienübergreifend anwendbaren Erzähltheorie. Also zum Beispiel jetzt, um mal von der Biene Maja ein bisschen wegzukommen, was dieses Analyseinstrumentarium angeht, habe ich herausgefunden, dass es wichtig ist, bei der Analyse verschiedener Medien immer auch diese spezifische Erzählweise unterschiedlicher Medien mit zu berücksichtigen. Dass man nicht nur die verschiedenen Kategorien, eine Kategorie wäre zum Beispiel Figuren. Welche Figuren gibt, wie werden Figuren charakterisiert oder Figurencharakterisierung? Dass man nicht nur guckt anhand dieser Kategorie Figurencharakterisierung, die man dann für alle verschiedenen Medienprodukte oder Medien dann anwendet, sondern dass man auch guckt, welche spezifische Art und Weise hat zum Beispiel ein Film, eine Figur zu charakterisieren. Und damit auch sagen kann, es gibt Sachen, die lassen sich nicht vergleichen. Denn zum Beispiel ein Film, der durch das visuelle Erscheinungsbild eine Figur charakterisiert, dann kann das ein Buch nicht. Das heißt, hier ist eindeutig ein Unterschied, den ich dann auch nicht vergleichen kann.
Wie ist es zum Beispiel in der frühen Verfilmung von 1926? Wie wurde das da dargestellt? Es war kein Zeichentrick, sondern ein Realfilm.
Es war ein Realfilm, richtig, genau. Das war mit echten Insekten. Man würde heute sagen, das ist ein Naturfilm oder ein Tierfilm. Und da ist zum Beispiel auch diese Geschichte, was ich gerade gesagt habe, dass man die medienspezifischen Besonderheiten mit berücksichtigen muss beim Vergleich, ist beim Film zum Beispiel das visuelle Erscheinungsbild. Film arbeitet mit Bildern, mit Bewegtbildern. So, und jetzt, wenn ich mit richtigen Insekten da zeige bei der Biene Maja, dann zeige ich halt eine Biene, eine echte Biene in diesem Film von 1926 und habe damit die Biene Maja festgelegt in ihrem einen äußeren Erscheinungsbild. Und sonst beim Buch wird dieses äußere Erscheinungsbild zumindest visuell nicht festgelegt. Es wird zwar beschrieben im Buch, aber nicht detailliert. Es werden einzelne Details beschrieben, aber nicht viele Details, weil es reicht, wenn ich in diesem Buch den Begriff oder das Wort Biene benutze, dann stellt sich jeder Leser in seinem Kopf etwas darunter vor. Wenn dann dieses Wort Biene kombiniert wird mit, was weiß ich, die Biene Maja lachte oder sowas, entsteht dann im Kopf des Lesers das Bild von, wie auch immer, einer Biene und die lacht, also wahrscheinlich etwas anthropomorphes, aber im Kopf jedes Lesers ist es etwas anderes. Aber es ist sicher nicht eine echte Biene, sicher nicht, weil eine echte Biene weiß, der Mensch, die kann halt nicht lachen. So, und jetzt ist das Problem, dass dieser erste Film echte Bienen auf einmal zeigt und das aber nicht mit dem übereinstimmt, was der Leser des Buches irgendwie im Kopf dann sich erzeugt hat, weil eben auf einmal eine echte Biene da ist und die auf einmal auch nicht lachen kann. Also insofern wird dieser Zeichentrickserie, also nicht in diesem ersten Film, wird die Biene visuell fixiert, aber visuell gänzlich anders fixiert, als im Buch, die durch Worte beschrieben wird.
War dementsprechend dann ein Flop?
Es war kein Flop. Hätten wir jetzt vermuten können. Warum war es kein Flop? Hier müsste wahrscheinlich ein bisschen eine Zeitreise machen. Es war deswegen kein Flop, weil viele in den Film auch reingegangen sind, weil sie einen Film sehen wollten, an dem der Autor dieses damals sehr bekannten Buches mitgewirkt hat. Der Waldemar Bonzels war damals in ganz Deutschland bekannt. Jeder kannte den, jeder kannte die Biene Maya. Und es ist so, wie man heute in den Film reingeht, wo ein Schauspieler reingeht, den man gerne sieht, den man kennt. Dann geht man wegen des Schauspielers rein. Ich glaube, viele sind auch damals in den Film reingegangen, weil sie das Buch toll fanden, weil sie den Autor kannten. Deswegen sind sie in den Film reingegangen. Und haben vielleicht das Buch, den Film auch ein bisschen mit anderen Augen angesehen. Von seinen Aufnahmen her war es wirklich ein außergewöhnlicher Film von 1926, weil die Tieraufnahmen beeindruckend sind. Heute mit unserer heutigen Mediensozialisation kennt man so viele Tierfilme mit so vielen tollen Aufnahmen, das wäre da nichts Besonderes mehr. Damals war das was Besonderes. Also deswegen, man muss mit berücksichtigen, wie war die Situation der Zuschauer damals. Deswegen war es dann doch nicht der Flop, der Film dann heute wahrscheinlich so wäre.
Wie kam es denn zu der Zeichentrickserie dann? Weil das ist ja ein japanisches Produkt dann, also eine Anime-Serie. Ne? Die haben ja auch, ich weiß nicht, ob es Heidi vorher gab, aber aus diesem Studio so mehr oder weniger kam das ja dann auch. Aber altdeutsches Buch, japanischer Anime.
Also Heidi und Biene Maya sind in der Produktionsbedingungen ein bisschen anders. Und zwar deswegen, weil die Biene Maya war eine Co-Produktion zwischen ZDF, ORF, dann japanisches Zeichenstudio, dann war beteiligt dann noch ein amerikanischer Zeichner. Sprich, die redaktionelle Betreuung lag bei ZDF, federführend am ORF, also in Deutschland. Bei Heidi war es war anders. Heidi, da gab es keine Redaktion in Deutschland, sondern das haben die Japaner selber für sich gemacht. Und diese Serie wurde nachher einfach nur gekauft. Sprich, die Einflussmöglichkeiten waren gänzlich anders. So, und wie war jetzt die Frage nochmal, wie das zustande kam?
Genau.
Ah ja, genau. Also das war so, dass eine wichtige Person beim ZDF, die Ressortleiter war beim Kinderfernsehen, der gehörte eine Generation an, die Biene Maya noch gelesen haben. Vielleicht nicht nur weil vom Alter her, sondern auch, weil er durch seine vorhergehende berufliche Tätigkeit Kinderbücher lesen musste. Das war Josef Göhlen. Josef Göhlen hat, bevor er beim ZDF war, andere Stationen noch durchlaufen, er hat beim Hessischen Rundfunk in den 60er Jahren gearbeitet und hat da die Augsburger Puppenkiste zum Beispiel ins Fernsehen gebracht. Und war während dieser Zeit, war immer auf der Suche nach Stoffen für die Augsburger Puppenkiste und hat diesbezüglich dann alle möglichen Kinderbücher durchgelesen, hat zum Beispiel auch das Buch Vicky und die starken Männer, das da in den 60er Jahren neu erschienen ist, durchgelesen und hat aber festgestellt, dass diese Vicky und die starken Männer nichts für die Puppenkiste war und hat entweder da oder schon als Kind auch die Biene Maya und ihre Abenteuer auch gelesen gehabt. Also er hat das Buch schon gekannt. Und als er dann beim ZDF war und Vicky und die starken Männer produziert hatte, beziehungsweise da war er gerade gewechselt von Kirchunternehmen zum ZDF, wo hatte er eben noch quasi in seinem Koffer mit Ideen, hatte er dann noch unter anderem die Biene Maya und ihre Abenteuer gehabt und kam dann irgendwie drauf, ja, aha, wir brauchen jetzt, wenn die Vicky und die starken Männer zeigen, dass sie abgelaufen ist, brauchen wir irgendeine Nachfolgeserie und kam so auf, hat quasi seinen Koffer mit Ideen geöffnet und fand da die Biene Maya und ihre Abenteuer drin.
Und konnte das dann auch umsetzen. Also das war dann einfach, da hat man dem vertraut oder er hatte dann die Verantwortung und die Macht auch.
Ja, er konnte es deswegen umsetzen, weil er ja, also er war schon damals ein erfahrener Kinderfernsehmacher. Ich habe ja schon erwähnt, im Hessischen Rundfunk hat er Augsburger Puppenkiste gemacht und Vicky und die starken Männer hat er im ZDF untergebracht. Also insofern wusste man, der kann das. Und so hat er das dann auch untergebracht. Nur hat man eben die Produktionsgeschichten ein bisschen anders gemacht wie bei Vicky, insofern, dass man einen amerikanischen Zeichner mit ins Boot genommen hat.
Und es war dann ja auch dementsprechend ein riesen Bombenerfolg, oder? Dass es bis heute noch in einer Endlosschlaufe irgendwo läuft.
Ja, das war ein Riesenerfolg, das ist richtig. Vermutlich, weil die Grundlage, das Buch, einfach auch nicht so schlecht ist, sondern ganz gut ist. Und weil die Umsetzung mit der Zeichentrickserie auch gelungen ist. gibt es verschiedene Gründe, warum das einfach gelungen ist, weil die japanischen Zeichner offensichtlich mit Begeisterung dabei waren, weil der amerikanische Drehbuchautor, der auch die ersten Skizzen gemacht hat, irgendwie ein ziemlich kreativer Mann war, gute Ideen hatte, weil der, die deutschen Dialoge geschrieben hat, mit Begeisterung dabei war, gute Dialoge geschrieben hat. Also das sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen.
Aber es gibt doch auch größere Unterschiede zum Buch, oder wurde es 1:1 dann übernommen? Wenn man etwas in kleinere Episoden dann aufteilen muss, ist es ja auch schwierig wahrscheinlich, ne?
Es wurde nicht 1:1 übernommen, es gibt viele Unterschiede. Also es ist mit der Episodeneinteilung, es ist so, wenn man das Buch liest, hat man den Eindruck, dass auch so etwas Episodenhaftes ist. Die Biene Maya im Buch ist so strukturiert, dass es 17 Kapitel sind und in jedem Kapitel erlebt sie ein oder zwei Abenteuer, die mehr oder weniger in sich abgeschlossen sind. Insofern hat es schon ein bisschen eine episodenhafte Struktur, das Buch gewissermaßen. Das bietet sich dann an, das auch eine Serie fürs Fernsehen dann zu übernehmen. Wo ein großer Unterschied zum Beispiel ist, dass in der Zeichentrickserie heißt, nach den Büchern von Waldemar Bonsels, Die Biene Maren, ihre Abenteuer und Himmelsvolk. Sprich, man sagt im Text, dass man nicht nur auf die Biene Maya und ihre Abenteuer fußt, sondern auch auf dem Folgebuch von Waldemar Bonsels Himmelsvolk. Von Himmelsvolk ist aber fast gar nichts drin. Ich habe dann von dem Josef Göhlen erfahren, dass der Hauptgrund war, das Himmelsvolk damit reinzunehmen, die Rechte am Himmelsvolk auch mit zu erwerben, dass nicht jemand anders, irgendein anderer Fernsehsender oder ein anderer Zeichentrickfilmmacher auf die Idee kommt, wir produzieren jetzt Himmelsvolk und machen damit der ZDF-Produktion Konkurrenz. Also es war eher so marktstrategische Geschichte, das Himmelsvolk damit reinzunehmen. Also insofern ist die Biene Maren ihre Abenteuer drin, Himmelsvolk in der Zeichentrickserie, das zwar erwähnt wird, wird nicht mit aufgenommen. Und dann ist es so, dass es viele Sachen anders sind als im Buch, weil sie durch die Art, wie das konzipiert wird als Serie fürs Fernsehen, diesen Kriterien Fernsehserie primär unterliegt.
Das heißt?
Das heißt zum Beispiel, dass die Biene Maya keine Entwicklung durchmacht. Im Buch ist die Biene Maya eine Entwicklungsgeschichte. Sie verändert sich, sie reift von einer jungen, unerfahren zu einer erfahrenen, erwachsenen Biene im Buch. Das ist in der Zeichentrickserie nicht so. Die Biene Maya ist unverändert, mehr oder weniger unverändert von der ersten bis zur letzten Episode. Das ist eine serientypische Geschichte, die einfach daher rührt, dass sich man orientiert sich da an den Rezipienten. Insofern als die Rezipienten, wenn sie einmal pro Woche eine Serie sehen, die Veränderung, die möglicherweise in der Serie davor stattgefunden hat, vergessen haben. Deswegen wird es normalerweise so gemacht, die bleiben sich immer gleich. Wenn eine Veränderung stattfindet, dann findet die Veränderung immer nur innerhalb einer Episode statt. Und das ist auch in der Zeichentrickserie so, es gibt Veränderungen innerhalb jeder Episode, aber nicht an der Hauptfigur, nicht an den Hauptfiguren Biene Maya, sondern an den Figuren, die in jeder Episode neu auftauchen. Sprich, da kommt irgendeine, also kommt eine Küchenschabe oder kommt, was ich, irgendein Regenwurm oder sowas. Der kommt ganz am Anfang der Episode und hat irgendeinen Mangel, was ich, der ist allein, den will niemand, den mag niemand oder so. Und dann wird im Laufe der Episode, wird dieser Mangel behoben, der Regenwurm oder die Küchenschabe, die am Anfang der Episode allein war und traurig, ist am Ende der Episode, ist glücklich, nicht mehr allein, und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. So, und jetzt, welche Aufgabe die Biene Maya? Die Biene Maya ist da Katalysator. Sie hilft, dieser Defizit innerhalb der Figur abzuhelfen und ist quasi Retter und sorgt dafür, dass dieser einsame, traurige Regenwurm am Anfang kein einsamer und trauriger Regenwurm am Schluss der Episode mehr ist. Also sie selber verändert sich nicht, sie ist immer die Heldin, bleibt sie immer gleich, hilft aber, dass andere sich während in jeder einzelnen Episode zum Positiven hin verändern können.
17 Kapitel im Buch, wie viele Episoden der Zeichentrickserie gibt es?
104, sind 2x52 Episoden. Zwei Staffeln wurden produziert, wobei die erste Staffel, die wahrscheinlich besser ist, sie ist zeichnerisch auch die bessere. Wahrscheinlich deswegen, weil die Japaner keine Lust mehr hatten, also ist ein Grund. Die Japaner hatten keine Lust mehr für die zweite Staffel und es war weniger Geld zur Verfügung, um die zweite Staffel zu produzieren.
Haben Sie eine Lieblingsfolge?
Ich weiß jetzt keine Nummer. Es gibt so ein paar, die ich ganz hübsch finde. Es gibt eine, die ich ganz nett finde, und zwar ist es so, dass der Flip ist in, glaube ich, einer fleischfressenden Pflanze gefangen.
Der Grashüpfer?
Ja, genau, Flip der Grashüpfer. Und Willi und Biene Maya finden ihn in dieser brenzligen Situation. Die Biene Maya fliegt dann weg und sucht nach Hilfe. Willi bleibt bei Flip und hält ihm die Stange und versucht ihn auf seine sympathische, aber meistens, also oft auch demotivierende Art und Weise davon abzuhalten, doch zu sterben und aufzugeben. Und währenddessen Flip und Willi darauf warten, dass Biene Maya mit Hilfe kommt, erinnert sich Flip an sein vergangenes Leben. Das ist ganz nett gemacht, weil dann wie so ein, man sagt ja, und es gibt ja diese sprichwörtliche Redewendung, wenn man so dem Tode nahe ist, dann sieht man nochmal sein bisheriges Leben wie in so einem Film ablaufen. Und diese sprichwörtliche Redensart wird visuell umgesetzt, indem man dann immer wieder in dem eingeblendet wird, wie so Schwarz-Weiß-Dias, wo dann der Flip dann viel jünger ist und diese und jene Begegnung hat. Also das finde ich sehr putzig gemacht. Ich finde es auch tatsächlich, mit dem man diese sprichwörtliche Redensweise visuell umsetzt, medial auch schön gemacht.
Sie haben jetzt eine Dissertation darüber geschrieben. Wie viele Seiten sind dabei rausgekommen?
465 oder sowas, inklusive Stichwortverzeichnis.
Und Sie wenden sich an die medialen Produkte oder ja, haben die eben verglichen und untersucht. Was gibt es da sonst noch außer Buch, Zeichentrickserie, Film von 1926? Gibt es da dann auch schon so Merchandising-Sachen? Ist das auch ein mediales Produkt?
Das ist kein medial, also die Merchandising-Produkte sind zum Teil mediale Produkte, zum Teil sind aber auch nicht mediale Produkte. Mit denen habe ich mich nur am Rand beschäftigt, weil das eigentlich nicht so das Thema war. Das ist vielleicht nochmal ein extra Thema, aber das sind eigentlich nur Nebenprodukte zur Zeichentrickserie vor allem. Das heißt, die Zeichentrickserie ist das eigentliche mediale Produkt und es sind nur Nebenprodukte zur Zeichentrickserie, wo es auch nicht darum geht, irgendeine Erzählung rüberzubringen. Da geht es um was anderes. Aber Ihre Frage, ob es was anderes noch gibt, Hörspiele und Hörbücher, die habe ich auch mit analysiert. Fand ich auch sehr interessant, vor allem weil dann Hörbücher und Hörspiele im Vergleich jetzt zu diesen visuellen Geschichten nicht so eine Rolle spielen, die auch jetzt, was diesen Theorieansatz angeht, weniger intensiv behandelt werden als jetzt Bücher oder Filme, Fernsehproduktionen.
Das Buch richtet sich an Kinder und Erwachsene oder können beide lesen. Bei den anderen Produkten ist es doch eher auf Kinder zugeschnitten oder gibt es da auch Anknüpfungspunkte noch für Erwachsene?
Also die Zeichentrickserie ist zwar im Kinderprogramm gelaufen, aber sie war auch als Familienserie konzipiert. Man wollte, dass nicht nur die Kinder das alleine angucken vom Fernsehen, sondern dass die Eltern da auch mit das angucken. Haben sie zum Teil auch gemacht. Also das funktioniert, also jetzt zum Beispiel anders als Teletubbies. Teletubbies konnte man, glaube ich, als Erwachsene überhaupt nicht angucken. Also insofern ist auch die Zeichentrickserie so ein bisschen ähnlich wie das Buch für verschiedene Interessenten gemacht. Also nicht nur für Kinder, hauptsächlich für Kinder, aber für Erwachsene auch interessant. Wobei die Vielschichtigkeit, die man im Buch hat, dass sich Erwachsene durch bestimmte existenzielle Themen und sowas angesprochen fühlen, diese Sachen gibt es nicht, aber es ist für Erwachsene einfach auch schön und heiter, das anzugucken.
Im Laufe Ihrer jetzt Recherchen gab es da mal Momente, wo Sie sich sehr gewundert haben oder was waren dann vielleicht so die erstaunlichsten Erkenntnisse, die Sie da rausgezogen haben jetzt aus der Biene Maya?
Ich kann nachher noch eine Episode erzählen, die ich dann ganz lustig fand, ganz am Anfang. Das Erstaunlichste, nicht Erstaunlichste, aber Bemerkenswerteste war, dass die Zeichentrickserie, also dass sowohl die Zeichentrickserie, als es gilt sowohl die Zeichentrickserie als auch für das Buch. Das Buch wurde noch nie analysiert. Also ich habe so eine erste Analyse des Buches gemacht, habe da festgestellt, dass wirklich so das Buch gut gemacht ist, einfach ein gutes Buch, deswegen auch, weil es einfach gut gemacht ist, Figuren facettenreich gestaltet, mit Spannungsbögen, Sachen, die irgendwie miteinander verbunden werden, die einfach wieder auftauchen und sowas, einfach ein gut gemachtes Buch. Dann bei der Zeichentrickserie hat man bei den wenigen Aufsätzen, die es gab, als die Zeichentrickserie ins Fernsehen kam, wurde die Zeichentrickserie immer quasi verteufelt. Hat gesagt, das ist keine gute Zeichentrickserie, das geht nur um Kommerz und so weiter und ist überhaupt nicht gut für die Kinder und so weiter und so fort. Und ich fand daraus, dass das so nicht zutrifft. Die Zeichentrickserie ist nicht schlecht gemacht. Dass man zu diesem Negativurteil kam, lag einfach daran, dass man nicht die medientypischen Gewohnheiten einfach angeguckt hat und einfach die Zeichentrickserie nicht detailliert genau analysiert hat. Die Zeichentrickserie ist eine ganz gute Umsetzung des Buches und ist auch eine adäquate Umsetzung in, sage ich jetzt mal, das Medium Fernsehserie. Also das fand ich die beeindruckenden Sachen fast. Also ja, dass wenn man mit entsprechendem theoretischen Hintergrund und mit offenen Augen, offenen Ohren diese Medienprodukte analysiert, man zu anderen Ergebnissen und angemessenen Ergebnissen kommt, als wenn man nur von vornherein das in Bausch und Bogen irgendwie mit einem Vorurteil dann abqualifiziert und meint, das zu analysieren.
Dann gab es noch eine Episode.
Ah ja, genau. Ja, diese spannende Episode ganz am Anfang meiner Arbeit war die, dass mein Doktorvater mir dann gesagt hat, ganz am Anfang der Arbeit, ja, so viel er weiß, hat er irgendwie im Internet gelesen, sei ja die Biene Mahn, ihre Abenteuer gar nicht von Bonzel, sondern er hätte es abgekupfert. Da gäbe es was Älteres von Jacques Offenbach, der hätte da schon eine Operette geschrieben. Ja, super. Da will man eine Arbeit schreiben, da kriegt man auf einmal am Anfang die Antwort, ja, pf, das ist ja hier ein Plagiat hier. Also, da will man den ganzen irgendwie dann das Ganze irgendwie hinwerfen. Und ich musste dem natürlich nachgehen. Also ich habe das nicht hingeworfen, die ganze Arbeit, musste dem nachgehen. Und das war, fand ich jetzt wirklich spannend. Ich habe dann diese Information auch gefunden im Internet. Also Jacques Offenbach hätte, also es wurde vor kurzer Zeit wurde eine bisher unbekannte Operette von Jacques Offenbach, L'Abeille Maya. Das ist der französische Titel auch des Buches, die Biene Maya, gefunden und wurde jetzt irgendwie in Berlin diese Operette aufgeführt. Da musste dem mal nachgehen. So, und dann habe ich dann irgendwie verschieden, bin ich hier in Tübingen in die musikwissenschaftliche Bibliothek gegangen, habe da geguckt, Jacques Offenbach und so, da steht das nicht drin. Na ja, gut, ist ja verständlich, steht ja nicht drin, weil das ist was ganz Neues. Dann habe ich in Deutschland Jacques Offenbach Wissenschaftler befragt, habe dieser Quelle, dass das da irgendwo ausgegraben werden so worden ist, auch in welchem Archiv, habe da beim Archivar angefragt. Und habt ihr die Info bekommen, ja, wir wissen ja jetzt aber gar nichts. Irgendwie das mit dieser neuen Operette, die da jetzt gefunden wird. Wir haben da nichts gefunden. Weitergefragt. Dann bei dem aufführenden Theater oder Konzerthaus, hab da nachgefragt. Dann haben die nochmal genau gewissen wollen, ja, warum wollen sie es jetzt wissen und sowas? Ah, okay, gut. Wir geben Ihnen jetzt mal die Telefonnummer von demjenigen, der dann diese Operette von Jacques Offenbach dann jetzt bearbeitet hat. So, und dann habe ich dann bei dem privat angerufen und der hat dann gesagt, so, was ich Ihnen sage, das dürfen Sie jetzt aber nicht veröffentlichen. Das heißt, das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, was ich jetzt sagen will. Ich sage es trotzdem. Der hat dann gesagt, ja, das ist eine Ente. Das ist eine Zeitungsente. Das heißt, diese Jacques Offenbach hat nie diese Operette geschrieben. Das wurde in keinem Archiv dieses bisher unbekannte Werk gefunden. Das war ein Gag von uns, damit einfach man aufmerksam wird auf dieses Stück, das wir jetzt dann gemacht haben. Also insofern fand ich, also diese Recherche danach fand ich total spannend. So Sachen sind mal ab und zu mal passiert. Sich da durchtelefonieren und nachfragen und dann rauskriegen, dass es eine Zeitungsente war. Aber alle Zeitungen, die damals darüber berichtet haben, als das uraufgeführt wurde, die haben das alle für bare Münze genommen. Also auch so diese medienkritische Geschichte, was wird in Zeitungen gedruckt, wie viel wird recherchiert, bevor man das schreibt. Da wurde quasi viel weniger recherchiert als bei mir, als ich dann recherchiert habe. Also wirklich eine Ente, das ist die eine Geschichte. Die andere, dass die Biene Maya, Wann war das 2005 oder 2006, 2007 ungefähr, als diese Geschichte mit Jacques Offenbach, Biene Maya gemacht wurde, dass zu diesem Zeitpunkt immer noch die Biene Maya so bekannt war, dass es sich gelohnt hat, das quasi als Zugpferd dann einzubauen. Also insofern zeigt sich auch da wieder, die Biene Maya, obwohl 76 erstmal ausgestrahlt wurde, die Zeichentrickserie doch quasi eine Art Kulturgut geworden, das jeder kennt und damit kann man möglicherweise auch Kunden finden, Geld verdienen.
Auch heute noch und auch nächstes Jahr noch, ne, Sie mit Ihrer Doktorarbeit, das wird wahrscheinlich jetzt nicht in einer hohen Auflage gedruckt werden, weil es halt wahrscheinlich zu wissenschaftlich ist, vielleicht für das Massenpublikum, aber es kommt eine neue Folge, neue Produktion jetzt raus.
Es kommt eine neue Produktion jetzt raus. Die neuen Rechteinhaber der Zeichentrickserie, der Zeichentrick Maya, ist ein belgisches Unternehmen, Studio 100 Media. Die haben einen Ableger in München. Die produzieren seit, produzieren die, ich glaube, ihr zwei Jahre, produzieren, da arbeiten die an einer neue Ausgabe der Biene Maya. Die basiert mehr oder weniger wahrscheinlich auf der Zeichentrickserie und ist eben dann nicht gezeichnet, ist eine andere Technik, das wird mit dem Computer erstellt, computeranimiert. Man erfährt aber nicht sehr viel. Man kann im Internet Einzelbilder sehen, wie das aussehen kann, aber mehr, wie das jetzt filmisch aussieht, wie die jetzt sich anhören werden, die Figuren, mit welchen Stimmen die gesprochen werden, das erfährt man nicht. Aber für 2013 ist die Ausstrahlung geplant. Am Anfang war auch kein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender mit dabei im Boot. Ich glaube, seit letztem Jahr ist das ZDF auch mit dabei, sprich, das wird im ZDF dann auch ausgestrahlt.
Und Sie können irgendwann noch ein Ergänzungskapitel schreiben.
Schauen wir mal, ja.
Ja, vielen Dank. Die Stunde ging ratzfatz rum. Harald Weiß, Biene Maya-Experte mit der Doktorarbeit über die Biene Maya. Wie ist der Titel?
Der Flug der Biene Maya durch die Welt der Medien.
Ist aber auch im Buchhandel zu finden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Viel Erfolg auch weiterhin mit Ihren Film- und Buchprojekten.